die Sache, die Krise wirklich auslöst, ist meistens das, was nicht so unbedingt auf der Agenda ist und was die Leute nicht unbedingt wissen. Deswegen wird es wirklich eine Krise.
Taktisch handeln und aktiv handeln ist ganz wichtig, gerade in dieser Zeit.
Gleichzeitig haben wir immer weniger Unternehmen, die Performance in der Welt irgendwie treiben. Genau deshalb muss man sich überlegen, wie finde ich Diversifikation im Portfolio.
Kaufindikator ist immer viel einfacher als verkaufen.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte.
Moin Christoph, schön mal wieder mit dir hier zu sitzen.
Malte, wir hatten ja vor kurzem ein Panel aus Köln veröffentlicht zum Thema Family Offices und Banken. Wer braucht da eigentlich wen? Wir hatten an dem Tag noch ein weiteres Panel in Köln und liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Das war vor dem Ausbruch des Iran-Kriegs. Deswegen ist es auf der einen Seite vielleicht ein bisschen veraltet, auf der anderen Seite auch gerade top aktuell. Es ist eigentlich relativ zeitlos. Es ging um das Thema Allokation mit Blick auf 2026, Aktien, Anleihen. Welche Rolle spielt vielleicht auch ein Bitcoin? Und erzähl mal kurz, mit wem hatten wir da gesprochen?
Richtig, wir haben ein Panel auf unserem Private Banking Kongress abgehalten. Das hieß Rendite unter Restriktionen, Perspektiven für Kapitalanlagen 2026. Und wir waren zu sechst, also wir beide plus vier profunde Kenner der Materie. Wir hatten Philipp Frömm da, einen Vertriebsvorstand von Shareholder Value und einen Aktienexperten. Kevin Dunzel von Natixis Investment Managers und als Multi-Asset und Vertreter für aktive Strategien vor Ort. Philipp Meyer, Emerging Market Debt, also Renten von Gramercy, einer Tochter von GAM. Und es war Alexandro Tentori da von BNP Paribas Asset Management, der uns so ein bisschen in die Makro- und Fixed-Income-Seite mitgenommen hat. Und mit den vier Experten haben wir so ein bisschen die Großwetterlage besprochen. Ich habe eine Frage an dich, Christoph. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, dass wir vor dem Iran-Krieg aufgezeichnet haben, ist es nicht umso sinnvoller, weil wir predigen ja immer den langfristigen Anlageerfolg, dass man eben solche Events eigentlich auch mal ausklammert? Und über solche Themen wie Diversifikation und Allokation spricht?
Ja, absolut. Du siehst ja auch, was da gerade wieder los ist. Also jetzt zum Beispiel Gold und vor allen Dingen Silber. Ich glaube, Silber ist year to date jetzt um die 50% runter oder 45%. Also man sieht ja, dass diese Rechnung vom Anfang Januar, als Gold auf dem Rekord war, Krieg treibt Gold, dass jetzt quasi Krieg treibt Zinsen und Zinsen drückt Gold geworden ist. Und das innerhalb von 6 Wochen. Also es ist ja... Das ist ja irre, wie schnell auch sowas sich umkehren kann. Das gleiche jetzt mit dem Thema Öl, was das wieder für Aktien bedeutet. Also insofern ist es ja eigentlich wichtig, dass man gerade diesen Blick aus der Vogelperspektive von oben mal macht und sich ja resilient aufstellt.
Ganz genau. Und wir sehen ja mitunter eine Spreizung. Der DAX startet mit minus 300 und geht dann mit plus 400 Punkten aus dem Tag oder so. Also das ist ja eine enorme Volatilität. Und am Ende, wenn man das mal so ein bisschen glättet über Monate und Wochen, ist idealerweise nichts passiert.
Wir in der Redaktion sagen ja auch mittlerweile, wir gehen auf diese ganzen News wirklich nur noch bedingt ein, wenn es mal wirklich rappelt. Aber ansonsten, wenn Trump mal wieder das sagt, morgen das und dann zieht der Bitcoin mal wieder 8% hoch und saust am nächsten Tag irgendwie 15% runter. Das war im Frühjahr noch irgendwie eine Meldung wert, aber da kommst du heute gar nicht zu nichts anderem mehr, wenn du das alles aufgreifst.
Ich habe aus dem Panelgespräch eine Aussage mitgenommen, dass Benchmarks in den vergangenen 20 Jahren mehr Schaden angerichtet haben als Gutes getan.
Steile These?
Finde ich auch, zumal man natürlich überlegen muss, was für Benchmark man nimmt. Aber ich glaube schon, dass wenn man langläufig immer sagt, ja, kauf dir ein MSCI Welt, ETF oder geh in den S&P 500, die wenigsten, mitunter wahrscheinlich auch professionelle Investoren, wissen, was für ein Cluster sie damit unterkaufen.
Interessant fand ich vor allen Dingen, dass es eine große Zustimmung auf dem Panel gab bei den anderen Teilnehmern, aber das Publikum hat so knapp, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 60%, 2/3 abgestimmt, dass Benchmarks nach wie vor wichtig sind. Also wie sehr da auch die Wahrnehmung von den Asset Managern und aber auch den Investoren ein Stück weit auseinandergeht.
Ich glaube, man braucht ein Stück weit wie beim Schach so ein Level Playing Field. Institutionelle Investoren sagen ja auch, ich lege 60% in eher defensive Stücke, 30% in Liquidität und vielleicht halte ich noch 10% Cash. Das ist ja per se auch gar nicht verkehrt. Ich glaube nur, dass so eine defensive Ecke, die muss ja nicht zwangsläufig nur aus Renten bestehen. Da können ja auch mal Value-Aktien rein oder andere Konstruktionen. Ich glaube, man muss eine gewisse Klaviatur des Risikos beherrschen, aber die Instrumente, die eingesetzt werden, die dürfen schon so ein bisschen oszillieren.
Absolut. Ich glaube, das war auch der spannendste Widerspruch vom ganzen Panel. Das waren aber auch noch ein paar andere interessante Statements dabei. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein.
Wir haben das Panel genannt Rendite unter Restriktionen, Perspektiven für die Kapitalanlage 2026. Und der erste Block, Christoph, heißt gleich Allokationssichten 2026. Das ist unsere Fachsprache, also im Endeffekt, wie verteile ich mein Vermögen? Da sehen Sie, was wird 2026 aus Ihrer Sicht der wichtigste Renditetreiber? Aktien, Industrieländern, Anleihen, Emerging Markets, alternative Assets, Liquidität, Opportunitäten. Philipp Prömm hier zu meiner Rechten, was wirst du tippen?
Aktien.
Weil das im historischen Mittel immer so ist oder weil du hier unser Aktien-Guy bist?
Ich bin natürlich Aktien-Guy, weil wir Aktienfonds machen und Aktien war nur halt langfristig immer die attraktivste Anlageklasse. Ich glaube, über Kryptos müssen wir aktuell nicht wirklich diskutieren. Und aufgrund der Inflationssituation ist Anleihen wahrscheinlich auch nicht so spannend. Also ich sehe da keine wirklichen Alternativen. Gold ist gut gelaufen, das ist eine Fahnenstange, auf die ich jetzt nicht weiß, ob ich da noch oben drauf klettern muss. Insofern, ich bleibe bei Aktien.
Wie sehen das die anderen Teilnehmer? Kevin, gehen wir mal weiter, das Mikrofon.
Ja, also als Hauptrenditetreiber sehen wir auch die Aktien. Nichtsdestotrotz haben wir auch in den letzten Jahren schon viel Bewegung gesehen. Das heißt, auch andere Anlageklassen werden wichtiger. Wir sehen definitiv auch die Anleihen als Renditebringer. Nicht nur als Diversifikator, auch da gibt es die Möglichkeit, Rendite zu erwirtschaften. Und was, glaube ich, auch immer wichtiger wird, sind die Opportunitäten, wahrscheinlich hier aufgeführt, sprich auch Diversifikatoren im Portfolio. Aber ich würde hier mit der Abstimmung mitgehen, Hauptrenditetreiber, die Aktien.
Die Abstimmung mitgehen, 42% sind es gerade bei den Industrieländern. Sie können alle noch weiter abstimmen, wer es noch nicht gemacht hat. Und 31% bei den Emerging Markets. Insofern geht man mal das, oder?
Ja, aber da sind wir vielleicht etwas unsauber auch, Christoph. Ob das jetzt die Aktien oder die Anleihen sind, das weiß ich gar nicht so genau. Aber wir haben ja einen ausgewählten Anleihen-Experten der Emerging Markets hier, Philipp.
Ja, ich muss, glaube ich, Emerging Markets tippen. Aber ich würde sagen, in Kombination mit alternativen Assets könnte die Emerging Markets noch attraktiver werden, weil wir natürlich auch schon relativ gut gelaufen sind in Emerging Markets über die letzten 2-3 Jahre. Insofern sind wir vielleicht schon ein bisschen spät im Zyklus, wenn man das jetzt intelligent strukturiert, Emerging Markets als attraktive Assetklasse, würde ich sagen, die beiden zusammen sind da ganz oben.
Alessandro, was sagst du denn zu 4% Anleihen?
Ja, absolut gesehen sind das Aktien, keine Frage. Risikobereinigt, das ist die wichtigere Frage, sind es wahrscheinlich High-Yield-Anleihen. Ja? Das war auch so die letzten Jahre. Da muss man natürlich aufpassen, welche High-Yield-Anleihen, ob man da ins High-Yield-Emerging-Markets oder High-Yield-Industrieländer geht. Aber ich denke, weiterhin zeigt sich 2026 der High-Yield-Markt sehr stark von einer sehr starken Seite.
Wenn wir da mal die ganze Verteilung von den Asset-Klassen angucken, mal so in die Runde gefragt, was würde man denn heute vielleicht, du hast ja auch schon gerade gesagt, Gold ist sehr weit oben an der Fahnenstange. Wenn wir mal generell den ganzen Markt angucken, was würde man denn im Portfolio reduzieren oder sollte man reduzieren, auch wenn es vielleicht noch kurzfristig gut läuft, mit Blick auf 2026. Philipp?
Spannende Frage, was man reduzieren sollte. Also ich bleibe auf der Aktienseite und ich sage einfach, was wichtig ist, ist, dass man auswählt, dass man wirklich selektiert, weil es ist nun mal eine KI-Revolution. Das können wir, glaube ich, nicht abstreiten. Das wird das alles bestimmende Thema sein. Und da ist dann eben Stockpicking oder auch Branchenselektion, glaube ich, sehr gefragt, weil es wird einfach Firmen geben, die stark von der KI-Revolution profitieren und es werden Firmen geben, die werden möglicherweise komplett überflüssig. Das ist ja auch gerade das, was aktuell am Markt so ein bisschen eingepreist oder gespielt wird. Ja, der Ausverkauf bei den Softwareaktien und es bei uns selber ja auch. Wir haben auch 3 Leute, die Prompts schreiben und machen und Software-Voranalyse-Tool, Attributionsanalysen sich schreiben und ausrechnen lassen und das macht einfach gewisse Softwareanbieter dann möglicherweise eventuell komplett überflüssig. Das ist, was der Markt aktuell spielt. Und deshalb ist eben sehr wichtig, dass man da ein gesundes Weltbild hat, dass man auf den Markt blickt und die Märkte, die Welt richtig einschätzt und dann halt eben nicht auf die Verlierer setzt. Das wird bei Corporate Bonds dasselbe sein. Deshalb, es muss jetzt nicht nur das Aktienthema sein. Und das Gleiche sehe ich auch bei Kryptos. Ich meine, komischerweise spricht keiner über Bitcoin, obwohl es 50% gefallen ist. Finde ich ja auch sehr interessant und gehört dazu. Ich habe schon immer gesagt, Bitcoin ist komplett überflüssig, braucht kein Mensch. Ja, es gibt eine On-Chain, man kann Fonds auch schon über Clearstream, habe ich gerade von dem Kollegen Peter Bansi gelernt, über On-Chain kaufen, handeln, T+2, sondern alles viel schneller, fast in Echtzeit und das läuft dann über Ether. Insofern gibt es da Kryptos, die sehr wohl Sinn machen und gut sind, aber
bevor wir
Bitcoin zum Beispiel sehe ich das nicht. Also einmal eins weglassen, sage ich Bitcoin.
Bevor wir jetzt zu tief in die Maschinenraum der Fondsabwicklung gucken, wir haben noch eine zweite Frage in dem Blog. Und zwar, wo wird aktuell das größte Risiko unterschätzt? Auch da bin ich jetzt nochmal auf die Meinungen gespannt. Wir haben einmal Inflation, bleibt ein Dauerthema. Gibt es einen Wachstumseinbruch? Ist es die Geopolitik? Das war zumindest in den letzten Jahren meistens die Standardantwort. Fiskalrisiken, Liquiditätsrisiken.
Da müsste man ja fast mit Mehrfachantworten arbeiten, oder? Kevin?
Ja, sind natürlich alles wichtige Themen, die uns tagtäglich auch beschäftigen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach einer mit der wichtigsten ist und fast gar nicht aufgeführt ist, ist die zunehmende Marktverengung, die wir sehen. Also in vielen Bereichen, Indizes, haben wir eigentlich mittlerweile nur noch eine Scheindiversifikation. Und das Ganze führt dann natürlich zu Extrembewegungen an den Märkten, wenn genau diese Treiber, die hier aufgeführt sind, auch treffen. Also die Sektorverteilung, die ist eigentlich mittlerweile irrelevant. Die Hauptperformance-Treiber der Unternehmen sind eigentlich nur noch sehr wenige und die auch über mehrere Sektoren hinweg. Deswegen ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch sehr wichtig, dieses Jahr besonders flexibel zu sein. Auch zu der Eingangsfrage mit der Allokation. Wir haben über die Aktien gesprochen. Ich glaube auch weiterhin, Aktien sind ein sehr wichtiger Bestandteil im Portfolio, mit Sicherheit auch wieder der Hauptperformance-Treiber. Aber man muss sich vielleicht auch regional anders aufstellen. USA wird häufig besprochen, gerade das Thema auch mit der KI, das gerade angesprochen wurde, ist ein wichtiges. Vielleicht ist es wirklich endlich an der Zeit, dass mal Europa auch mehr gegen USA stellen kann. China ist nach wie vor ein Profiteur. Japan hatte seinen Moment. Ich glaube, der ist auch gerade vorbei. Aber insgesamt ist, glaube ich, das der entscheidende Punkt dieses Jahr, flexibel sein. Und wirklich mal tiefer hineinschauen, wo stecken die Performance-Treiber und was kann ich tun, um mein Portfolio wirklich zu diversifizieren.
Können wir mal einen Blick auf die Zwischenergebnisse werfen? Ah, ziemlich gleich verteilt. 28% für euch am meisten den Wachstumseinbruch, dann 26% Geopolitik, 26% Fiskalrisiken.
Wir haben ja auch viel jetzt in den vergangenen Monaten auch immer über die Private Markets gesprochen. Man hört immer über die Private Credit von Asset Managern. Jetzt glaube ich, dass diese Blue Owl-Geschichte jetzt in den USA.
Ja, hat wieder einen Schlagzeilen, genau.
Das sind, glaube ich, schon Themen, die dann schnell dazu führen können, dass man eben sieht, wie eng die Märkte miteinander verzahnt sind. Philipp, du als Rentenexperte, wenn wir in die nächste Krise reinrutschen aus einem dieser Themenfelder, kommt die als erstes über den Anleihemarkt oder eher über den Aktienmarkt? Oder anders, ist ein Anleihemarkt nicht immer auch ein Stück weit ein Indikator dafür, was demnächst drohen könnte?
Ja, das hat man früher so gesagt. Ja, der Anleihenmarkt reagiert etwas früher als der Aktienmarkt. Wenn ich mir diese 5 Punkte anschaue, würde ich sagen, die Liquiditätsrisiken sind da. Wir sehen es in Developed Market Private Credit. Ist wahrscheinlich nicht unterschätzt, weil es, sage ich mal, in den Mainstream-Medien diskutiert wird. Insofern sind alle quasi, ist es bekannt. Was Fiskalrisiken angeht, natürlich möchte Trump, dass die Republikaner in den Midterms wiedergewählt werden. Insofern, wenn man sich die Umfragen anguckt, der hat noch ungefähr 6 Monate Zeit zu stimulieren. Und das heißt dann im Endeffekt, fiskaltechnisch wird die USA noch ein größeres Budgetdefizit fahren dann in 2026. Insofern glaube ich schon, dass Fiskalrisiken da sind, aber auch nicht wirklich unterschätzt. Der Punkt ist ja der, die Sache, die die Krise wirklich auslöst, ist meistens das, was nicht so unbedingt auf der Agenda ist und was die Leute nicht unbedingt wissen. Deswegen wird es wirklich eine Krise. Aber ich glaube, keine dieser Punkte ist wirklich groß genug, dass wir wirklich eine Krise kriegen, dass wir etwas kriegen, wie wir beispielsweise 2008 oder so gesehen haben. Ich glaube, der Aktienmarkt ist da relativ supported. Der Anleihenmarkt auch aus unserer Sicht. Natürlich ist das alles nicht mehr so attraktiv, wie es vor 2-3 Jahren war, wenn man sich Spreads anschaut. Yields sind immer noch relativ attraktiv. Dann ist natürlich die Frage, wie kommen die Yields runter? Gerade in Emerging Markets geht das über die US Treasuries. Und da ist jetzt natürlich wirklich die Frage, wie viel Raum hat die Fed im Endeffekt, um in 2026 die Zinsen noch runterzubringen? Gerade in einem Umfeld, wo fiskal es nicht so gut aussieht und die Kurve dann eben immer steiler wird. Ich glaube, das wird der Markt auch nicht unbedingt so lange mitmachen. Aber Kevin Walsh hat eine sehr gute Reputation. Ich glaube, die werden dann einen ganz guten Mittelweg finden.
Ich würde mal sagen, mit Blick auf die Zeit, dass wir die Blöcke schaffen. Wir gehen mal in den nächsten Frageblock über. Haben Sie für 2026 eine klare Markthypothese? Wir haben ja jetzt schon gehört, wir leben in einer volatilen Welt. Geopolitik ist irgendwie zurück. Zinsen gibt es noch nicht mehr so hoch wie vor kurzem, aber immer noch deutlich höher. Private Markets kommen auf, also es ist ja viel los in der Welt, deswegen würde mich schon wissen, Oder wollen wir mal wissen, wie das bei Ihnen aussieht? Und Alessandro, wie sieht es bei dir aus?
Produktivitätszuwächse. Das sind viel schneller als in der Vergangenheit. Die Adoptionsrate von KI ist wesentlich schneller als andere bahnbrechende Technologien. Das heißt, wir sehen heute die Zahlen, die wir sonst in 15 Jahren gesehen hätten. Das führt dazu, dass wir uns mehr Schulden leisten können. Das führt dazu, dass die Ergebnisse der Unternehmen besser aussehen, als sie noch vor einigen Jahren ausgesehen hätten. Natürlich darf man nicht unterschätzen, dass dieser Traum, dieser Anschein der Liquidität und der Diversifikation ja ein Traum sind. Ja. 2006, 2007 hatten wir es auch mit einem Wall of Money zu tun und alles war picobello liquide und man hat in und out handeln können. Ich glaube, das ist das Risiko, das uns heute bevorsteht, dass wir uns tatsächlich von diesem Trugschein, von diesem Traum verfangen lassen und dass wir die Portfolien einfach nicht aktiv handeln. Also taktisch handeln und aktiv handeln ist ganz wichtig, gerade in dieser Zeit.
Also würdest du sagen, ja, sehr klar oder ein tendenziell ja? Ein tendenziell ja, sagt das Publikum. Unklar sind 28%, sehr klar und nein, eher ein Szenario-Denken herrscht bei 11%, also absolute Minderheit. Gehen wir gleich mal in die zweite Frage und dann können wir da ja nochmal drüber diskutieren. Und zwar, was beschreibt denn Ihr aktuelles Marktgefühl am besten? Ist das alles zu pessimistisch eingepreist? Sind die Märkte generell realistisch bewertet? Sind sie vielleicht viel zu optimistisch oder sind sie stark divergierend? Und dann gib mal die Frage mal, Kevin, wie guckst du denn da drauf? Was würdest du denn antworten, ohne jetzt eine Meinung hier direkt vorgeben zu wollen?
Meiner Meinung nach stark divergierend. Wurde, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Man muss flexibel und aktiv sein dieses Jahr. Natürlich fährt man auch mit einem Plan auf Sicht die nächsten Tage, Wochen, definitiv. Nichtsdestotrotz sind wir darauf eingestellt, dass wir diese auch schnell anpassen müssen. Darauf kommt es extrem an dieses Jahr, weil der Markt zu Übertreibungen in beide Richtungen neigt aktuell.
Und gibt es irgendwo Aspekte, wo du jetzt sagen würdest, da sind Investoren noch zu sehr, also 2026 zu sehr im Denken der letzten 10 Jahre verhaftet, wo die Welt ja eine andere war?
Nicht zwingend. Ich glaube eher, dass wir ein Stück wieder auch zu anderen Anlageklassen zurückgehen können, die in den letzten Jahren weniger Beachtung bekommen haben. Also ich glaube, das Thema habe ich gerade angesprochen, Diversifikation. Früher hatte man ganz klassisch auf dem Schirm, fallen die Aktien, steigen die Anleihen, das sehen wir nicht mehr. Gleichzeitig haben wir immer weniger Unternehmen, die Performance in der Welt irgendwie treiben. Genau deshalb muss man sich überlegen, wie finde ich Diversifikation im Portfolio? Ich sag mal, wenn ich passiv einige Indizes in mein Portfolio allokiere, in mein Depot allokiere, übernehme ich die Index-Volatilität. Das möchte wahrscheinlich niemand 1:1 so übertragen. Und daher kommt es wirklich darauf an, aktiv zu handeln, sehr dynamisch zu handeln, Risiko zu minimieren, diversifizieren. Und das ist meiner Meinung nach genau das, worauf es ankommt. Und sehe daher auch divergierende Märkte. Wir müssen wechseln, wir müssen auch mal springen, da eben die Märkte übertreiben. Und genau da liegen auch die Chancen für aktive Investoren.
Alessandro, du hast eben gesagt, die Produktivität steigt auch durch KI oder besonders durch KI. Was macht denn das, bevor wir über das Ergebnis sprechen, mit der Bewertung von Unternehmen? Müssen wir uns einfach auf eine andere Bewertungsebene jetzt auch einstellen, weil einfach die Produktivität entsprechend gestiegen ist?
Wo greift die Produktivität an? Dort, wo viele Mitarbeiter im Unternehmen sind. Das heißt, wo die Arbeitsintensität sehr hoch ist. Wieso? Weil der Mensch mit der Maschine gekoppelt wird. Wieso? Punkt zwei, weil viele Leute entlassen werden können. Wenn Sie die Sektoren anschauen, zum Beispiel den Schweizer Markt oder Sektoren wie in den USA, Technologie, das sind Sektoren, die wenige Personen beschäftigen. Da sind diese Zuwächse, diese Gewinnzuwächse nicht möglich. Andererseits, Small Caps, Consumer Discretionary, Consumer Staples, europäische Märkte, da haben sie viele Leute, die sie eingestellt haben. Das heißt, die Gewinne, die sie erzielen können, zusammen mit der Maschine, die sind größer als in anderen Sektoren und sie können noch dazu viel einsparen, dadurch, dass sie Synergien zwischen Mensch und Maschine schaffen. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den derzeit die Märkte schauen.
Was sagt uns das Votum? Stark divergieren, Kevin, das sagtest du auch. Zu optimistisch, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn man das eigene Marktgefühl als zu optimistisch einschätzt?
Ich glaube auch, dass die Märkte sehr optimistisch sind. Extremst optimistisch. Ja. Ende letzten Jahres waren alle Aktienstrategen auf Wall Street positiv fürs 2026er Jahr. Alle. Das war, ich kann mich nicht erinnern, dass ein ähnliches Jahr in der Geschichte mal gegeben hat. Wenn das so ist, heißt es nicht unbedingt, dass es schlecht ist für die Märkte, denn die Fundamentals, denn das Makroumfeld ja gut sind. Aber es heißt, dass die Sensitivität des Preises auf die News anders ist. Eine schlechte News bewegt die Märkte viel stärker als eine gute News. Und von daher kann es leicht sein, dass wir von heute bis Ende des Jahres eine Korrektur haben, einfach weil irgendeine schlechte News daherkommt, die sonst keine News wäre. Aber gerade aufgrund dieses Optimismus, dieses extremen Optimismus, die Märkte bewegt.
Ich würde da gerne einhaken, weil ich glaube, KI beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wir neigen dazu, entweder alles in den Himmel zu loben und es wird die Revolution, alles ist perfekt in Zukunft. Und dann kommt mal wieder ein Tag, wo, ich weiß nicht, DeepSeek auftaucht oder dann redet mal einer darüber, alle Softwareunternehmen, wenn jetzt pleite gehen, die brauchen wir nicht mehr, dann fällt wieder alles extrem. Ich glaube, die Unternehmen, die Magnificent Seven, von denen wir sprechen, mit den KI-Investitionen, da reden wir heute für jedes Unternehmen von Investitionen von knapp 200 Milliarden US-Dollar. Das sind natürlich extrem große Summen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, vor 2 Jahren schon, als Meta 40 Milliarden in KI investieren wollte, wo auf einmal dann der Markt dachte, wow, 40 Milliarden, das ist aber schon eine Menge. Wie gesagt, gerade mal ein Fünftel von dem, was heute investiert wird, und hat die Aktie abgestraft mit knapp -20%. Das heißt, eine Investition von 40 Milliarden hat dafür gesorgt, dass der Unternehmenswert von Meta um 200 Milliarden gefallen ist. Das ist Übertreibung. Das wird bedeuten, dass nicht nur die 40 Milliarden verbrannt werden, sondern der Funke auch noch überspringt und ein Fünftel des Unternehmens verbrennt. Und genau das sind aber auch die Einstiegspunkte, die wichtig sind für aktive Investoren. Bleiben wir beim Beispiel Meta. Jeder denkt immer, die steigt ja seit 20 Jahren und es gibt keine guten Einstiegszeitpunkte. Aber im Schnitt alle 18 bis 24 Monate gibt es eine Korrektur um 20%. Das bedeutet, es gibt Bewegung, Volatilität hilft dem aktiven Manager. Und genau das ist, glaube ich, hier ein extrem guter Punkt, der gerade angeführt wurde.
Ja, stimmt, Facebook war ja auch schon mehrfach tot, Philipp, zwischendurch.
Philipp, ihr sucht ja so ein bisschen nach dem Buffett-Style, ganz wunderbare Unternehmen, diese sogenannten Compounder. Geht man da heute mit einer größeren Demut ran als noch vor ein paar Jahren? Oder sieht man halt einfach die Stärke der Unternehmen, unabhängig davon, was im Großen und Ganzen drumherum passiert?
Also wir schweben ja nicht im luftleeren Raum und insofern kann ich mich da nur dem Kevin anschließen. Das ist natürlich schon sehr spannend, was da gerade mit der KI-Investition passiert und ob das eventuell eine Blase ist. Aber klar, wenn eine Firma 200 Milliarden fällt und 40 Milliarden investiert, dann steht es in keinem Zusammenhang. Und es gibt ja auch beispielsweise eine Apple, die so gut wie gar nicht in den Bereich investiert, als einer der Magnificent Seven, finde ich sehr spannend. Und was wir einfach sehen, das Thema wollte ich von vorhin gerade eben nochmal aufgreifen, das Sentiment ist natürlich schon so, dass es eher oben, ja, wenn das Sentiment unten ist oder ein Creedon 4 Index, dann muss man kaufen. Das ist immer ein klares Kaufindikator, ist immer viel einfacher als verkaufen. Aber es ist einfach so, wir sehen in gewissen Bereichen, vor allem in den USA, eine deutliche Überbewertung. Also der US-Aktienmarkt ist sehr teuer, ist auch einer der Gründe, warum wir da eher weniger gewichtet sind. Und auf der anderen Seite spricht natürlich auch aktuell wiederum einiges, und ich weiß, wir hören es seit Jahren, für ein Comeback von Europa und auch von den kleineren Titeln, gerade eben europäische Hidden Champions, halten wir für sehr spannend, sind sehr viel attraktiver und günstiger bewertet als USA. Und insofern glaube ich, dass das ganze Thema KI hier aus gewissen Bereichen die Software Luft rauslassen wird. Und es ist halt auch so, dass die Kapitalströme eigentlich das schlussendlich Ausschlaggebende sind. Ich glaube, da könnte uns dieses Thema aktive ETFs wiederum in Tür aufmachen, weil dann, wenn ich einfach nicht mehr alles zeigen muss, was in meinem ETF drin ist, dann macht es auch wieder durchaus mehr Sinn, kleinere Titel oder Small Caps in die Fonds reinzukaufen. Und es ist einfach auch so, für den europäischen Aktienmarkt, der ja sehr, sehr viel kleiner als der US-Aktienmarkt ist, wären kleinere Zuflüsse in diesem Bereich, glaube ich, schon sehr gut für die Aktienrenditen oder die Performance. Und das haben wir auch am Anfang dieses Jahres schon gesehen.
Christoph, lass uns in den nächsten Block gehen.
Ja. Neue Zins- und Rentenrealismus, auch wenn Anleihen gerade nicht besonders hoch im Kurs standen, wie wir jetzt ja schon oft vor ein paar Slides gesehen haben, trotzdem mal nochmal hier ein Bild zu kriegen, wie attraktiv sind denn Anleihen gerade relativ zu Aktien? Auch hier wieder 5 Antwortmöglichkeiten, deutlich attraktiver, leicht attraktiver, 4 sind es nur, gleichwertig und weniger attraktiv. Und vielleicht nochmal an den Rentenexperten, auch hier an Philipp, die Frage, sind Anleihen 2026 Stabilitätsanker oder auch ein Stück weit Teil des Risikos?
Es kommt so ein bisschen drauf an, welche Anleihen man sich anschaut. Wenn ich mir jetzt US-Staatsanleihen anschaue, würde ich da definitiv weniger attraktiv anklicken. Aber natürlich werden viele Assetklassen über US-Staatsanleihen gepreist. Insofern gibt es dann da auch quasi Effekte. Wenn man sich in Emerging Markets Lokalanleihen beispielsweise anschaut, die 2025 ein grandioses Jahr hingelegt haben mit 2 starken Rückenwinden, einmal von der Währungskomponente, aber auch von der Zinskomponente, würde ich sagen, ja, 2026 kann da nochmal ein relativ gutes Jahr werden. Und wenn man bedenkt, was für Risiken in den USA schlummern, würde ich auch vermuten, dass, wenn das denn passieren sollte, dass der Dollar auch nochmal sich abschwächt und dementsprechend dann Lokalwährung auch nochmal hochgehen könnte. Aber nur in einem geringen Maße. Wenn die USA wirklich vom Cliff fallen, dann ist Local natürlich auch eine Asset-Klasse, die relativ stark abverkaufen würde, weil sie historisch eben doch sehr volatil ist. Wir bei Gramercy nutzen es eher taktisch und nicht unbedingt strategisch, weil eigentlich ist es doch Fixed Income Returns mit Equity Volatility und dann sollte man vielleicht doch direkt in Equity Returns gehen. Aber ja, die Währung ist immer relativ schwer vorauszusagen. Dementsprechend würde ich sagen, es kommt wirklich darauf an, wo im Anleihe mag man sich bewegt, aber grundsätzlich glaube ich, ja, ist wahrscheinlich Aktien, wenn nicht was wirklich Schlimmes passiert in 2026, was ich nicht glaube, sind die Aktien wahrscheinlich überlegen.
68% sagen weniger attraktiv, 16% gleichwertig und die es attraktiver finden, sind deutlich in der Unterzahl. Kevin, wo seht ihr denn gerade große Missverständnisse am Rentenmarkt und was wäre vielleicht auch für den Rentenmarkt gefährlich? Also ist eine Rezession, das war ja vorhin auch eine Antwortmöglichkeit, die meisten so als großes Risiko sehen, oder sind es dann doch wieder, auch wenn es unwahrscheinlich ist, zumindest laut Abstimmung, eine steigende Inflation?
Ja, also ich sag mal, die Frage, die ist ein Stück weit schon ein bisschen unfair formuliert, also gegenüber der Aktie ist natürlich schwierig, daher weniger attraktiv, klar, aber Anleihen haben im Portfolio absolut ihre Daseinsberechtigung, gerade wenn wir von einem Mischportfolio sprechen. Wir sehen da aktuell große Chancen im europäischen Investment-Grade-Bereich. Wir glauben, da kann man Geld verdienen. Wir glauben, dass auch im Verhältnis zum eingegangenen Risiko echt in Ordnung. Sehen da weniger Chancen, ehrlicherweise in den USA und auch im High-Yield-Bereich sehen wir, okay, die Spreads sind echt tight. Ob sich da lohnt, das Risiko einzugehen, glauben wir nicht. Zu deiner Frage, ein gestiegenes Zinsniveau ist natürlich irgendwo auch eine Belastung, wenn es darum angeht, Kredite für Staaten und Firmen zu finanzieren. Deswegen glauben wir, dass da schon auch ein Risiko besteht. Nicht im extremen Ausmaße, gerade auch wenn wir uns die letzten Jahre mal im Vergleich anschauen. Nichtsdestotrotz ist immer eine Frage der relativen Attraktivität und da sind wir ganz klar bei den europäischen Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Wir haben schon mal die Frage gewechselt. Wir hatten ja gerade auch schon gesprochen, man kann jetzt nicht die Anleihe an sich machen, sondern gucken mal rein. Jetzt in dem Fall mal gefragt, sind es Staatsanleihen, wäre es Investment-Grade-Credit, wäre es High-Yield, wären es die Kurzläufer oder die flexiblen Strategien? Alessandro, wie guckst du da drauf?
Für mich sind es definitiv die High-Yield-Strategien, weil sie Kurzläufer sind. Wenn man sich die Indexlaufzeit anschaut, die Zentralbanken kaufen keine Bonds mehr. Banken haben schon Bonds gekauft wegen Basel III. Versicherungen und Pensionsfonds haben schon Bonds gekauft wegen Solvency. Die Japaner kaufen keine Bonds und keine amerikanischen Staatsanleihen. Wer kaufen das Papier angesichts der steigenden Inflation? Ich weiß nur eines. Ich weiß, dass es morgen mehr Bonds geben wird als heute. Das ist der Punkt. Mehr Bonds heißt Preise fallen. Von daher bin ich, wenn man mich über Märkte fragt, also über dieses große Fixed-Income-Universum, bin ich eher kalt auf Staatsanleihen, auf Duration. Und es interessiert mich eher der Income-Teil des Fixed-Income-Universums, also sprich Corporate-Anleihen und im spezifischen Listed High-Yield.
Wir sind auf der Zielgeraden auch schon. Danke erstmal für die Ausführungen. Wir sehen auch, dass die High-Yields sich deutlich durchsetzen. Du scheinst gerade überzeugt zu haben. Die wachsen noch. Und mit Blick auf die Uhr würden wir aber schon mal auf den nächsten Teil gehen, nämlich die Emerging Markets. Also wir haben jetzt auch gerade viel gesprochen über USA, dass da hoch bewertet ist, zumindest so die Einschätzung. Hier, wie steht denn das Publikum zu dem ganzen Thema Emerging Markets? Und übergeben mal die Frage an den Emerging Markets Experten hier.
Dass ich hier sitzen darf, zeigt, glaube ich, dass Emerging Markets wieder ein bisschen gefragter ist, als es das vielleicht vor 1, 2, 3 Jahren war, wo wirklich wenige Leute Interesse daran hatten. Klar, man muss differenzieren. Emerging Market Aktien, da hat man viel mehr auch die Währungskomponente. Emerging Market Debt ist viel US-Dollar denominiert. Also da hat man nur im Lokalwährungsbereich quasi die Währungskomponente. Ich würde sagen, das, was ich höre von unseren Investoren global, die meisten Leute nach wie vor langsam aber sicher in den USA reduzieren wollen. Die haben keine schlaflosen Nächte, übergewichtet zu sein. Aber wenn sich Alternativen ergeben, wollen sie raus. Emerging Markets sind letztes Jahr sehr gut gelaufen, Aktien im Speziellen, aber auch im Anleihenbereich sehr gut gelaufen. Insofern würde ich sagen, man sollte hier neutral sein, mit einer Tendenz zum Übergewicht in den richtigen Bereichen. Flexible Strategien, das Thema hatten wir gerade vorher, ist etwas, was ich sehr gut finde im Emerging Markets Bereich, sogenannte Blend-Strategien. Ich stimme mit Alessandro überein, dass jetzt noch High Yield attraktiv ist, aber es kann sich auch schnell ändern, dass man wieder in Investment Grade rübergehen kann. Jetzt ist noch Lokalwährung attraktiv. Gehen wir in eine globale Rezession, wird der Dollar stark gehen und man möchte da nicht mehr sein, dann sollte man wieder im Hard Currency Bereich sein. Emerging Markets ist so ein großes Universum, nicht nur von der Bottom-up-Perspektive, weil es so viele Länder, Unternehmen gibt, auch von der Top-down-Perspektive, ob man Local Currency, Hard Currency, Corporate Sovereigns, High Yield Investment Grade und dann natürlich im Aktienbereich, wo ich mich nicht unbedingt tummel, noch viel, viel mehr. Insofern muss man das differenzieren, aber für mein Segment würde ich sagen, definitiv neutral, Tendenz, Übergewicht. Vielleicht Richtung Ende des Jahres ein bisschen Gewinne mitnehmen in High Yield Local und das Ganze ein bisschen konservativer aufstellen. Aber ich persönlich bin nicht der Meinung, dass wir in eine Rezession gehen in den USA in 2026, weil der Mensch mit der tollen Frisur gerne die Wahl gewinnen würde. Insofern wird er alles tun, was in seiner Macht steht, um zu stimulieren.
Clever formuliert, um 92% des Publikums mitzunehmen. Wir machen mal die, auch wenn wir in der Zeit fast durch sind, trotzdem wollen wir das mal noch wissen. Malte, für mal die nächste Frage.
Wie wichtig sind Benchmarks heute noch? Sehr wichtig, wichtig, mittel, gering, gar nicht mehr relevant.
Ich finde, Benchmarks haben mehr Schaden angerichtet in den letzten 20 Jahren, als dass sie Gutes getan haben. Insofern
zustimmendes Nicken auf der anderen Seite.
Ja, ich sehe es genau so und habe es, glaube ich, eingangs in meinem Plädoyer schon erwähnt, dass die Benchmarks, wenn wir uns die Indizes angucken, mittlerweile so einseitig aufgestellt sind, dass man meist sich einen bestimmten Stil schon reinholt etc. Also es ist keine Diversifikation mehr in der Benchmark. Und ich glaube, diese Flexibilität, die wir heute benötigen in dieser volatilen Zeit, ist auch ja ein Grund mehr, eben sich nicht an eine Benchmark zu klammern, sondern man muss da wirklich mehr agieren, aktiver sein und auch, glaube ich, meiner Meinung nach ein höheres aktives Risiko eingehen, um sowohl Risiko zu reduzieren, aber auch Performance-Treiber zu identifizieren und zu nutzen.
Aber gleichwohl braucht man ja wahrscheinlich, und das ist ja immer noch Teil des Benchmark-Universums, irgendwo einen Vergleich zur eigenen Performance oder auch zum eigenen eingegangenen Risiko.
Ja, wie so häufig ist da die Antwort, es kommt drauf an. Also bin ich ein Manager, der, ich sag mal, relativ zu einer Benchmark gemessen wird, dann klar, sollte er diese natürlich im Blick haben. Aber auch gerade hat man hier eine Abstimmung gesehen, es geht mehr und mehr Richtung flexible Strategien. Und ich sag mal, da ist eher zuerst einmal eine Herausforderung für eine sehr flexible Strategie, eine passende Benchmark zu finden. Und zum anderen ist dann die nächste Frage, macht es Sinn, überhaupt gegen eine starre Benchmark sich zu vergleichen?
Daher aber gleichwohl, wenn über 60% der Gäste hier sagen, Benchmark ist für mich wichtig oder sogar sehr wichtig, dann ist das ja schon ein klares Votum.
Das ist ein klares Votum. Wie gesagt, meiner Meinung nach etwas überraschend. Aber klar, ich sag mal, das Gesamtportfolio wird meistens in seine Segmente geteilt. Und für die einzelnen Segmente versucht jeder, einen Manager zu finden, der dieses Segment schlägt. ETFs haben wir heute gar nicht angesprochen oder ich sag mal passive Benchmark-ETFs, die natürlich viele nutzen. Hat in den letzten Jahren auch gut funktioniert, muss man sagen. Meiner Meinung nach haben wir dieses Jahr eins, wo das auf den Prüfstand gestellt wird.
Auf jeden Fall ein guter Impuls für die gleich anstehenden Roundtable-Gespräche. Insofern danke ich der Runde für die ganzen Einblicke, Einordnungen. Danke auch an Sie für die Abstimmungen. Sehr interessant, auch dass es mitunter mal ganz anders war als erwartet.
Vielen Dank.